Ein herzliches Guten Morgen auch von mir. Solange ich hier meine Unterlagen richte, habe ich an euch eine Aufgabe. Steht doch mal auf und dreht euch zum Nachbarn um nach hinten und begrüßt ihn, gebt ihm die Hand und sagt ihm, Gott möge euch segnen und Kraft schenken. Gut, meine Unterlagen sind sortiert. Ich bete noch geschwind, ihr könnt sitzen bleiben. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein prophetisches Wort. Es ist wie ein Licht, das ins Dunkle strahlt. Und im Jesaja-Brief hast du mal ironisch die Heiden angesprochen. Sie sollen doch mal was Zukünftiges voraussagen, ob sie es wohl können. Ja, sie können es nicht, das wissen wir. Das kannst nur du, Vater. So danken wir dir für dein Wort. Amen. Ihr wisst ja, wenn ich hier oben stehe, bin ich immer noch in der Offenbarung. Wir sehen uns heute die Offenbarung, und zwar das Kapitel 13 an. Die Überschrift, die zwei teuflischen Freunde. Also, wir stehen ja in einem Abschnitt, das ein sehr langer Hintergrundbericht ist oder auch eine Hintergrundprophetie beinhaltet, die uns sehr vieles erklären will. Und dieser Einschub, diese Hintergrundprophetie begann quasi in der siebten oder nach der siebten Posaune im Kapitel 11 mit dem Vers 15 und geht eigentlich bis ins Kapitel 15, Vers 8. Und wenn wir dieses mal rausblenden, dann sehen wir, dass eigentlich in der siebten Posaune die sieben Schale inbegriffen sind, die sieben Schalengerichte. Die sieben Schalengerichte stellen uns ja die schlimmsten Gerichte vor und die härtesten Schläge, die jemals über die Menschen, aber auch später niemals mehr über sie kommen. Gott hat es Johannes aufschreiben lassen, ja, dass wir Bescheid wissen, wozu, wie, warum und wer das alles so kommen wird. Aber ein wichtiger und auch ein großer Grund ist, an dieser Prophetie erkennen wir eben, dass es Gott ist. Gott, der diese Prophetie gegeben hat. Und wer kann das schon machen? 2000 Jahre im Voraus. Das letzte Mal hatten wir das Kapitel 12 angesehen und betrachtet. Und das dient heute auch als Grundlage für die heutige Predigt, die wir heute hören. Wir haben im Kapitel 12 von einem feuerroten Drachen gelesen, der uns mit sieben Köpfen und mit zehn Hörnern ja vorgestellt wird. Ein wirklich ja wildes Tier, gefährlich und eigentlich unbezähmbar von der Symbolik her. Und ich habe damals erklärt, dass ja hinter diesem Drachen der Satan steckt, der einst so wundervoll gemachte Cherub. Ja, der sich wegen seiner Schönheit und wegen seines Glanzes ja über Gott erhoben wollte. Da schreibt uns Jesaja 14, Verse 12 bis 14. Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte, zur Erde gefällt, Überwältiger der Nationen. Und du sprachst in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über die Sterne Gottes meinen Thron erheben und mich niedersetzen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinauffahren auf Wolkenhöhe, mich gleich machen dem Höchsten. Ja, dieser feuerrote Drache wurde dann, wie gesagt, mit sieben Köpfen vorgestellt, symbolisch. Und ich habe euch gezeigt, dass eben dieser Drache aus der Offenbarung 17, Vers 9, hinter den schon fünf gefallenen Weltreichen wie Ägypten, Assyrien, Babylon, Medo-Persien und Griechenland stand. Und dass diese Reiche auch immer mit einem Herrscher zu sehen sind. Bei Griechenland war es Alexander der Große. Aber hinter diesem griechischen Reich oder hinter Alexander, ihrem Führer, stand sozusagen der Satan, der Drache persönlich, und treibte diesen Alexander an, das zu machen, was er machte. Und so war es bei allen fünf Reichen. Immer stand eigentlich der Satan hinter diesen Reichen. Soweit mal zur Grundlage für das Kapitel 13. Ich lese nun im Kapitel 13 die Verse 1 und 2 und 11 und 12. Und ich sah aus dem Meer ein Tier heraufsteigen, das 10 Hörner und 7 Köpfe hatte und auf seinen Hörnern 10 Diademe oder auch Kronen und auf seinen Köpfen Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Leoparden und seine Füße waren wie die eines Bären und sein Maul war wie das Maul eines Löwen und der Drache gab ihm seine Macht und seinen Thron und große Gewalt. Verse 11 und 12. Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde heraufsteigen und es hatte 2 Hörner gleich einem Lamm und es redete wie ein Drache. Und die ganze Gewalt des ersten Tieres übte es vor ihm aus und es bewirkte, dass die Erde und die, die auf ihr wohnen, das erste Tier anbeteten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Analysieren wir mal dieses erste Tier. Beide Tiere steigen herauf. Das eine kommt aus dem Meer und das andere Tier kommt aus der Erde. Und wer sich schon länger ja mit der Bibel beschäftigt, kennt ja diese symbolische Sprache, zum Beispiel aus Jesaja 17, Vers 12. Wehe den Getümmel vieler Völker, wie das Brausen der Meere brausen sie, und dem Rauschen von Völkerschaften, wie das Rauschen gewaltiger Wasser rauschen sie. Und es ist ja auch ein immer wiederkehrendes Thema in der Bibel, die Heiden gegenübergestellt ja den Juden, Israel. Israel, das von Gott ausgesucht wurde, um gerade den Heiden das Licht Gottes zu zeigen. Und aus dem Buch Daniel kann man auch gut herausarbeiten, dass 4 von diesen 7 Köpfen des Drachens und ihre Reiche und ihre Herrscher, wie zum Beispiel Nebukadnezar, Kores, Alexander oder auch Nero, dass sie eben alle aus dem Meer der Nationen kamen. Und der 6. Kopf war das Römische Reich zur Zeit um 100 nach Christus, als Johannes die Offenbarung bekam und sie uns aufschrieb. Die Spuren des Römischen Reiches kann man dann verfolgen bis ins 19. Jahrhundert. 1806 mit Napoleon, da war so die Grenze, wo das Römische Reich dann in sich zusammenfiel und es war dann wirklich tot. Und aus diesem Tod entwickelt sich dann dieser ungesunde Nationalismus und das brachte dann diesen Ersten und Zweiten Weltkrieg hervor. Darin mündete das. Und der 7. Kopf oder auch 7. Reich stieg dann aus diesem Abgrund dieser Kriege hervor. Und damit ist unser heutiges Europa gemeint mit ihren römischen Verträgen. Das hängt auch mit der Prophetie aus dem Buch Daniel zusammen, mit dem Standbild. Dort gibt es die Schenkel mit Eisen bis zu den Zehen, da gibt es keine Unterbrechung mehr. Nun, dieses Europa, unser heutiges Europa, hat schon einige Jahre auf dem Buckel. Und es kristallisiert sich immer mehr heraus, dass diese Art von Demokratie, dass jeder einzelne Staat in Europa eine Stimme hat, mit dem kann man eben keine schnellen Entscheidungen mehr treffen. Das dauert zu lange. Und lesen wir in diesem Zusammenhang mal Daniel 7, die Verse 20 und 24 und danach in der Offenbarung die Verse, das Kapitel 17, den Vers 12. Ich lasse euch schön Zeit, es aufzuschlagen. Daniel 7, Vers 20. Und über die 10 Hörner auf seinem Kopf und über das andere Horn, das emporstieg und vor dem 3 abfielen. Und das Horn hatte Augen und einen Mund, der große Dinge redete und sein Aussehen war größer als das seiner Genossen. Dann den Vers 24. Und die 10 Hörner aus jenem Königreich werden 10 Könige aufstehen und ein anderer wird nach ihnen aufstehen. Und dieser wird verschieden sein von den vorigen und wird 3 Könige erniedrigen. Und dann passend aus der Offenbarung 17, den Vers 12. Und die 10 Hörner, die du sahst, sind 10 Könige, die noch kein Königreich empfangen haben. Aber sie werden Gewalt wie Könige für eine Stunde mit dem Tier empfangen. Wenn wir in der Offenbarung, wenn es dort von einem Tier gesprochen wird, ist immer dieses erste Tier aus dem Meer angesprochen, immer gemeint. Es wird also nach der Schrift in Europa noch zu einem politischen Wandel kommen, zu einem Wechsel kommen. Hörner haben immer auch ein symbolisches Bild in der Bibel von Macht. Und so werden zuerst einmal 10 Mächtige in Europa hervorkommen. Und die werden dann in Europa das Sagen haben. Dann aber kommt er, ein Mensch, ja, ein Überflieger, eine Galionsfigur am Bug des Schiffes Europa, der den Wind schneidet. Mit seinen Augen sieht er Wege durch das Toben der Wellen, während sich andere im Bauch dieses Schiffes Europa verstecken werden. Und sein Mund, was die Sprache des Herzens ausdrückt, wird so großspurig sein, ja so wortgewaltig und lästerlich sein, dass alle, die auf seiner Linie sind, jubeln werden über so einen starken Mann. Ja, manch andere müssen sich oder können sich nur dann wegducken oder mitmachen oder eben sterben. Und auch seine körperliche Präsenz, sein Charisma, das wird gewaltig sein. Das wird elektrisierend sein. Ja, unsterblich fast schon, unbezwingbar erscheinen. Weil in der Offenbarung 13, Vers 4 sagt es, wer ist dem Tier gleich? Wer vermag mit ihm zu kämpfen? Und zudem vereinigt er auch noch in seinem Reich noch die Eigenschaften von den Reichen vor ihm und von den Machthabern. Ja, den Leoparden, das ist ein Bild, wie schnell Alexander der Große damals diese gesamte Welt einnahm. Dann das Bild für den Bären, wie damals Medo-Persien gefräßig wie ein Raubtier ja, über andere Völker herfiel und sie auffraß und sie verschlang. Und dann noch das Bild des Löwen. Er wird annähernd so majestätisch sein wie Babylon, wie Nebukadnezar, aber eben nur annähernd, weil im Daniel 7, Vers 4 hat dieses Tier, dieser Löwe, auch noch Adlersflügen. Seine Majestät war eben noch wundervoller, noch überragender. Und jetzt kommt aber das Wichtigste. Er ist eben ein Kind des Verderbers. Er ist satanisch besessen. Erst durch Satan wird es möglich, dass er in diese Stellung kommt. Er wird wohl das machen, was der Herr Jesus in der Versuchungsgeschichte Lukas 4, Vers 7 nicht tat. Er, das Tier aus dem Meer, wird den Satan, den Teufel, anbeten. Und daraufhin wird der Teufel ihm seine Reiche und seine Macht geben. Und zu alledem hat dieser noch einen starken Freund an seiner Seite, einen echt exzellenten, einen hervorragenden Propaganda-Experten, der diese Sache des ersten Tieres vorantreibt. Das steht in Offenbarung 13, die Verse 11 und 12, ich wiederhole die nochmal. Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde heraufsteigen, und es hatte 2 Hörner, gleich einem Lamm, und es redete wie ein Drache. Und die ganze Gewalt des ersten Tieres übte es vor ihm aus, und es bewirkte, dass die Erde und die, die auf ihr wohnen, das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Den Beginn ja, ihres Zusammenwirkens habe ich schon einmal in einer Predigt besprochen mit euch. Dort im ersten Siegel, in der Offenbarung 6 und auch in der Offenbarung 19 hatten wir schon von der Ähnlichkeit mit Christus berichtet. Beide kommen da auf einem weißen Pferd. Nur dass es eben im ersten Siegel um den Antichristen geht. Von außen, oberflächlich, sieht er erstmal aus wie der echte Christus, der Gesalbte Gottes. Aber Anti heißt im Griechischen, im Deutsch, nicht nur gegen, sondern auch anstelle von. Er wird den echten Christus imitieren. Und aus Daniel 9, 26 bis 27 können wir davon ausgehen, dass dieses erste Siegel aus der Offenbarung ein Verteidigungsbündnis dieser beiden ist. Und es geht 7 Jahre, dieses Verteidigungsbündnis. Und dieses Tier wird ihn schließen mit den vielen unter den Juden, unter den Antichristen. Und das wird auch den Ausschlag geben, warum dieser europäische Führer seine Kriegsheere einmal nach Israel verlegen muss, um eben seinem Freund, dem Antichristen, zu Hilfe zu kommen. Gegen diese ganze islamische Allianz von Ägypten bis nach Pakistan, daraus diese riesige Armee dann entstehen wird, die wie in Israel, wie eine Flut einbrechen wird. Ja, unser Kapitel 13 zeigt uns eine Fülle an Macht, die diesen beiden in den letzten 1260 Tage, ja in den letzten 3,5 Jahre zur Verfügung steht. Wir lesen wieder von Hörner, ein Symbol der Macht und noch einmal diese Ähnlichkeit mit Christus in diesen 2 Versen, die wir vorhin gelesen haben. Aber der entscheidende Unterschied ist, dass dieses Lamm eben wie ein Drache redet. Er ist zwar äußerlich wie Christus, aber im Herzen ist er voll teuflisch. Und während die Agenda des ersten Tieres, dem Tier aus dem Meer, Wirtschaft, Politik und Ökonomie ist, ist die Agenda dieses zweiten Tieres religiös. Der Antichrist oder der falsche Messias oder der törichte oder nichtige Hirte, wie er in Sacharja 11, 17 genannt wird, der ist sehr bestrebt, dass alle, die auf der Erde wohnen oder leben, dieses erste Tier anbeten. Er möchte das. Und Daniel 11, gebe ich euch mal Zeit, dass er das aufschlagt, Daniel 11, die Verse 36 bis 39. Dieser Text spricht auch über den Antichristen. Das kann man daran erkennen, dass er als anmaßender König dargestellt wird und in den Bezug auf Gott, auf den Gott seiner Väter gestellt wird. Und in Daniel betrifft es immer das jüdische Volk, immer Israel. Also 36 bis 39. Und der König wird nach seinem Gutdünken handeln und er wird sich erheben und sich groß machen über jeden Gott. Und gegen den Gott der Götter wird er Erstaunliches reden. Und er wird gelingen haben, bis der Zorn vollendet ist. Denn das Festbeschlossene wird vollzogen. Und auf den Gott seiner Väter wird er nicht achten. Die Väter waren ja immer Abraham, Isaak und so weiter. Und weder auf die Sehnsucht der Frauen, die jüdischen Frauen, jede jüdische Frau wollte den Messias hervorbringen. Also auf die Sehnsucht der Frauen, noch auf irgendeinen Gott wird er achten, sondern er wird sich über alles erheben. Und an dessen Statt wird er den Gott der Festungen ehren, den Gott, den seine Väter nicht gekannt haben, wird er ehren mit Gold und mit Silber und mit Edelsteinen und mit Kleinodien. Und er wird gegen die starken Festungen so verfahren mit dem fremden Gott. Wer ihm Anerkennung zollt, dem wird er viel Ehre erweisen, und er wird ihm Herrschaft verleihen über die vielen und das Land austeilen zum Lohn. Leider hat dieser Vers 38 eine Eigenart, die nur ein einziges Mal in der Bibel vorkommt. Das ist der Name Gott der Festungen, und das circa 600 vor Christus. Den gab es damals noch nicht. So macht es eine Bestätigung einer Auslegung durch eine andere Bibelstelle natürlich unmöglich. Aber wir können aus ja diesen beiden Bibelstellen, Offenbarung 13, Vers 11 und 12 und Daniel 11, 36 bis 39, den Kontext betrachten und daraus einen logischen Schluss ableiten. Der Antichrist will, dass alle den Führer von Europa, der das wieder auferstandene Römische Reich verkörpert, anbeten. Dadurch wird der Führer oder Diktator, was er auch selber will, göttlich verehrt. Diese göttliche Verehrung gab es damals im Griechischen und auch später in der römischen Kultur zuhaufe. Die haben aus alles einen Gott gemacht. Aber circa 400 nach Christus, wo das Christentum ja immer mehr anfing oder der Heilige Geist immer mehr verbreitet wurde, seine Kultur zu prägen, hörte diese Kultur der Vergötterung auf. Und man kann sagen, das Schwert, das nach Epheser 6,17 und Hebräer 4,12 das Wort Gottes ist, versetzte diesem damaligen Götterkult der Römer eine tödliche Wunde. Ja, Offenbarung 13, Vers 4, das Tier, das die Wunde des Schwertes hatte und wieder lebendig wurde. Wir haben damals beim Studium der Apostelgeschichte anschaulich gesehen, wie durch den Geist getrieben heilige Männer das Evangelium nach Europa brachten und wie es sich dann in Europa ausbreitete. Und durch die sieben Sendschreiben in der Offenbarung haben wir auch einen Einblick, was es für Höhen und Tiefen ja, in dieser unterschiedlichen Perioden, was es da gab. Was gut lief, aber ehrlich auch, dass vieles echt schlecht lief in den Versammlungen. Und wir haben da auch einen Höhepunkt mit der Philadelphia-Gemeinde, wenn wir die sieben Sendschreiben als Werdegang der Versammlung auslegen. Ja, dass im 18. und 19. Jahrhundert sehr viel systematisches Bibelstudium war und es geradezu zu einer Explosion von Bibelkenntnis kam und viel Glaubensgut dazu kam wieder. Vieles wurde wieder neu entdeckt. Unzählige Bibelübersetzungen wurden gemacht, sodass eine weltweite Mission auch möglich war. Aber leider, leider ist dieser Zenit schon überschritten und es gibt wohl Studien, die das belegen. So geht es nun mit dem Bibelkenntnis und mit dem Glaubensgut in der Welt eigentlich ständig bergab. Ja, der antichristliche Geist, der ja vor dem Antichristen wirkt, hat all seine Macht und seine Kraft eingesetzt, dass viele Gläubige eben kein systematisches Bibelstudium mehr machen. Und das ist schon gefährlich. Und es ist vergleichbar mit dem Turmspringer, ja, der in ein Becken springt, in dem zu wenig, zu trübes oder gar kein Wasser drin ist. Er springt halt und hofft, ja, es wird schon gut gehen. Es wird schon klappen. Aber das Wort Gottes ist wie tiefes, klares Wasser, das uns auffangen will. Wenn wir zum Beispiel einen Bericht aus der Bibel herausnehmen und den Inhalt sorgfältig studieren, dann haben wir das Wort Gottes als Logos. Das Wort Logos ist verwandt mit unserem Wort Logik und hat einen großen Bedeutungsspielraum wie Reden und deren Gehalt. Also den Sinn oder das geistige Vermögen und was dieses hervorbringt, Vernunft. Das ganze geschriebene Wort Gottes ist Geist und Leben. Vergleicht Johannes 6, 63. Es ist Leben und kräftig, es ist lebendig und kräftig, Hebräer 4, 12. Und es hat die Kraft, den Menschen zur Buße, zur Errettung zu führen und den Gläubigen aufzuerbauen und vollkommen zu machen. Vergleicht 2. Timotheus 3, die Verse 15 und 17. Ein kleines Beispiel. Zum Beispiel wurde der Herr Jesus vor seinem öffentlichen Dienst von Satan versucht. Er wollte ihn zum Fall bringen, damit er seinen Dienst verhindern konnte. Ein Teil der Logik, die da zu erkennen ist, dass es drei große Gefahrenzonen für uns gibt. Die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und der Stolz oder Hochmut des Lebens. Und noch mehr von der Logik dieser Versuchungsgeschichte hast du, wenn du dazu noch Jesaja 28, die Verse 16 dann zunimmst. Darum, so spricht der Herr, Herr, ich sag's mal mit meinen Worten, darum, so spricht der Gebieter, Jahwe. Siehe, ich gründe einen Stein in Zion, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, aufs Feste gegründet. Wer glaubt, wird nicht ängstlich eilen. Ja, dieser Eckstein musste geprüft werden, er musste sich bewähren. Schließlich wurden an ihm alle anderen Steine angebaut. Ihr Lieben, wir sind an diesem Eckstein, der geprüft wurde, angebaut. Und zur Logik kann man auch noch die 40-jährige Wüstenwanderung dazu nehmen. Israel hat versagt bei ihrer Versuchung, der Herr nicht, er hat bestanden. Und das kann man dann als das lange Schwert, das Wort Gottes, sehen. Und wenn man es so betrachtet, wird dann dies zu einem Teil von unserem Glaubensgut, von unserem ganzen Glaubensgut. Aber dann gibt es auch noch dieses kurze Schwert aus dem Epheser 6,17. Gerade dieses Schwert hat der Herr Jesus in seiner Versuchungsgeschichte zur Abwehr benutzt. Er sagte dort, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort Gottes. Ja, würden wir nach unserer Bekehrung und unserer Wiedergeburt gleich in den Himmel aufgenommen, brüchten wir dieses Schwert nicht. Aber wir sind eben Pilger auf einem Weg und einem Weg, der eben zum Leben führt. Und dieser Weg führt zum Himmel. Aber wir wissen, es ist nur ein schmaler Weg, auf dem wir unterwegs sind. Und dieser schmale Weg ist das Wort Gottes. Das Logos Gottes in der Fülle ist es Jesus Christus. Das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Er ist die Tür, die enge Pforte. Und die, dadurch eingegangen sind, durch diese Tür, sind Nachfolger im Charakter Jesus. Auch wenn es ein schmaler Weg ist und manchmal auch steinig ist, ist es ein wertvoller Weg. Ein wertvoller Weg, ihn zu gehen. Es ist ein Weg, der dich frei macht. Ein Weg der Ewigkeit, der Unsterblichkeit. Und ein Hauch von Unendlichkeit begleitet diesen Weg. Das Beste auf dem Weg ist der helle Schein unserer Zukunft, der Lichtglanz aus der goldenen Stadt im Himmel, die den Weg sanft mit Gnade umhüllt und umleuchtet. Weil wir gehen diesen Weg nur mit der Gnade. Sind es viele, frage ich mich, die durch die Tür gegangen sind oder noch gehen werden? Sieht man sie dem Charakter Christi nacheifernd? Und wenn sie Licht sind, werden sie überhaupt noch betrachtet? Will man überhaupt noch dieses Licht, das all die Sünden aufdeckt, dass wir ihm unsere Sünden bekennen können und Vergebung bekommen? Also ich wage es kaum auszusprechen, weil es mich auch traurig macht und ich befürchte, dass Menschen ihrem schlimmsten Feind, dem Satan, der nur unseren Tod will, eben dadurch die Hand reichen, weil sie Christus nicht wollen oder auch nicht mehr wollen oder den Namen bekennen, aber keine tatsächliche verbindende Liebe zu ihm und seinem Wort haben. Und das hat natürlich Folgen. So wird in der Zukunft diese Wunde geheilt. Europa wird wieder zum Heidentum zurückkehren. Das ist jetzt unvorstellbar. Aber es wird so kommen. Und der Antichrist, der sich als echter Christus verstellt und sich wie der Herr Jesus als Sohn darstellt, er wird das Tier aus dem Meer ja als Vater verehren, indem er alle Macht vom Vater als gegeben darstellen wird. Der Vatergott damals in dem Römischen Reich war Jupiter. Vielleicht werden sie ihn auch wieder als Vater Jupiter verehren, dieses Tier aus dem Meer. Und so haben wir mit dem Drachen, der ihnen die Kraft gibt, und mit dem Vater und dem Sohn auch eine Dreieinigkeit, aber eben eine Imitation. Jetzt kommen wir noch einmal auf das Herz zu sprechen, das in jedem von uns schlägt. Und ich denke, jeder weiß von uns, dass unser Herz nicht nur ein Organ ist, das den Blutkreislauf aufrechterhält. Unser Herz reagiert doch immer mit, bei Freude, bei Nervosität, bei Angst, bei Friede, ganz besonders in der Liebe und so weiter. Ja, es schlägt dann plötzlich bis zum Hals oder rutscht uns echt in die Hose. Das Hohelied 8 sagt da in Kapitel 8, Vers 6, lege mich wie ein Siegel an dein Herz, wie ein Siegel an dein Arm, denn stark wie der Tod ist die Liebe, hart wie der Scheol die Leidenschaft. Ihre Gluten sind Feuergluten, eine Flamme Gottes. Wenn dein Herz in Flammen steht, weil Gott es entzündet hat, kannst du dich genauso wenig dagegen wehren wie gegen den Tod. Du hast keine Macht darüber. Die Leidenschaft der Liebe ist eine Macht, der du nichts, wirklich nichts entgegenzustellen vermagst. Und wenn dein Herz so in Flammen steht, kommen die Gedanken da oben erst einmal nicht mit. Darum sollte man so ein Liebespaar erst einmal in Ruhe lassen, denn die Liebe braucht Zeit, das sagt das Hohelied, bis sich die betörenden, ja, die berauschenden, auch chaotischen Gefühle in der Liebe wieder von den Gedanken einfangen lassen. Liebe Eltern, die ihr Kinder habt, und liebe Kinder, da kommt noch was auf euch zu, wenn ihr mal entflammt werdet in der Liebe. Darum ist das Herz mehr. Herz und Geist sind in der Bibel eigentlich eins. Der ganze innere Mensch. Unser Geist kann denken, handeln, fühlen und wollen. Und wurde doch der Geist durch Gott oder von Gott als Lebensprinzip in uns eingehaucht. Als Kommunikationsebene, Mensch zu Mensch, Gott zu Mensch oder Mensch zu Gott. Nur deswegen können wir überhaupt ja uns erheben und Gott ansprechen und anbeten. Das ist ein großer Unterschied zum Tier. Ein Tier ist zwar auch eine Seele, hat aber keinen Geist. Deswegen habe ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, noch keinen Affen beten sehen. Vielleicht oder unter anderem deswegen wird der Herrscher von Europa und der Antichrist ja als Tiere bezeichnet. Null Sicht nach oben, null Verbindung nach oben. Ihre Gedanken kommen nicht über das Irdische hinaus. Bei Nebukadnezar in Daniel 4, 25 bis 31 und 5, 17 bis 21, da haben wir so einen passenden Bericht. Ich gebe es mal in Kurzform wieder. Nebukadnezar sagte, durch die Stärke meiner Macht und zur Ehre meiner Herrlichkeit habe ich das königliche Babel erschaffen. Er erhob damit sein Herz und seinen Geist bis zur Vermessenheit. Und er war dann so verstockt, ja, er konnte seine Meinung nicht mehr ändern. Und dann passierte Folgendes. Daniel 5, 21. Wenn ihr das aufschlagen wollt, warte ich kurz. Daniel 5, 21. Und er wurde von den Menschenkindern ausgestoßen. Und sein Herz wurde wie das der Tiere, und seine Wohnungen war bei den Wildeseln. Man gab ihm Kraut zu essen wie den Rindern, und sein Leib wurde von Tau des Himmels benetzt, bis er erkannte, dass der höchste Gott über das Königtum der Menschen herrscht und darüber bestellt, wen er will. Mögen wir uns nie erhöhen, selber erhöhen, sondern mögen wir den Platz suchen, den uns Gott gegeben hat. Und mögen wir, auch wenn er noch so gering ist, diesen Platz einnehmen. Denn Gott kann aus dem Geringen auch viel Größeres machen. Gut, wir müssen langsam zum Ende kommen. Offenbarung 13, die Verse 13 bis 15. Da geht es wieder um den Antichristen, um das Tier aus dem Meer. Und es tut große Zeichen, sodass sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabkommen lässt, vor den Menschen. Und es verführte die, die auf der Erde wohnen, wegen der Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben wurde, indem es die, die auf der Erde wohnen, aufforderte, ein Bild dem Tier zu machen, das die Wunde des Schwertes hatte und wieder lebendig wurde. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres Odem zu geben, damit das Bild des Tieres sogar redet und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild nicht anbeten. Ja, bringt alle um, die das Tier nicht anbeten. Und es ist schon merkwürdig, aber auch beeindruckend, weil dann in der Zeit dieser beiden Tiere Zeichen kommen werden, Zeichen, die im Alten Testament falsche Götter und Götzentum offenbarten und so einen Unterschied sichtbar machten zu dem echten, lebendigen Gott. Die okkulten Baalspriester in der Zeit von Elia, was hatten die nicht alles angestellt, um Feuer vom Himmel fallen zu lassen? Zuerst riefen sie von morgens bis mittags, dann hüpften sie wie wild um den Altar, dann schrien sie zu Baal und dann ritzten sie sich mit Schwertern und Lanzen, bis sie bluteten. Und dann weissagten sie, nichts geschah, gar nichts. Elia hingegen, der Prophet Gottes, betete ein schlichtes Gebet. Feuer fiel vom Himmel und verzehrte das ganze Opfer. Und alle wussten, Elias Gott, das ist der wahre und der einzige Gott. Zweitens, alle Götzenbilder oder Figuren aus Holz, Stein oder Silber konnten bis heute noch kein einziges Wort hervorbringen oder dir eine Antwort geben auf eine Frage, die du hättest. Trotzdem gibt es jede Menge davon. Ihr könnt euch umgucken. Laufen können sie auch nicht, drum werden sie so in Prozessionen durch die Städte getragen, um sie dort zu verherrlichen oder zu verehren. Mit diesen beiden Zeichen kann der Antichrist alles bisher Dagewesene umdrehen. Was alle anderen nicht konnten, er kann das. Und das wird die Masse zum Glauben bringen, dass es göttliche Zeichen sind. Und für die Masse der Menschen, für die Juden und auch für die Europäer, für wen auch immer, ist es ein Beweis, das muss der echte Messias sein. Die Verse 16 und 17 in der Offenbarung 13. Und es bringt alle dahin, die Kleinen und die Großen und die Reichen und die Armen und die Freien und die Knechte, dass sie ein Mahlzeichen annahmen an ihrer rechten Hand oder an ihrer Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann als nur der, der das Mahlzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. In der Offenbarung 17 haben wir auch so eine Beschreibung, aber da machte der Herr an den 144.000 Juden, Israelis, die sich in der Trübsal bekehrten, auch ein Siegel an der Stirn. Und das bedeutet, wie er selber sagt, die ihm gehörten. Das sind Menschen, die Gott gehören. Und so gehören alle die, die das Zeichen des Tieres an ihrer Stirn oder an ihrer rechten Hand haben, nun ihm, dem Tier. Ja, und das Zeichen wird eben sein Name sein. Wir wissen, im Griechischen hat jeder Buchstabe einen Zahlenwert. Und aus diesem Zahlenwert wird dann auch sein Name sein oder andersrum. Das kann ein Barcode sein, aber auch in diesem RFID-Chip kann das integriert sein. Wir wissen das heute noch nicht. Aber er wird volle Gewalt haben damit über den Zahlungsverkehr und über alle Geldströme. Und so ähnliche Gewalt hat heute Amerika und Europa. Momentan hat Amerika die stärkste Macht durch den Dollar als Weltwährung. Aber das europäische SWIFT-Abkommen, das heute 99,997 aller weltweiten Transaktionen ausführt, war bis 2030 stark von Amerika abhängig. Europa hatte davor nicht die notwendige Kapazität, um die heute täglichen 26,7 Millionen Nachrichten im Wert von 7,5 Billionen Euro zu tätigen. Das wird jeden Tag so in der Welt umhergeschickt. Die Quelle ist Wikipedia, da könnt ihr das nachlesen. Jetzt 2013 wurde ein unterirdisches Rechenzentrum in der Schweiz fertiggestellt. So sind die Europäer nicht mehr auf die Hilfe von den Amerikanern angewiesen. Das stärkt natürlich Europa immens. Und dieses SWIFT-Abkommen kann man auch als Waffe einsetzen. Beim Iran haben sie diese Waffe schon eingesetzt. Iran wurde von diesem SWIFT-Abkommen abgenabelt, abgetrennt. Und seitdem bricht ihre Wirtschaft und ihr Handel ja immer mehr ein. Und das wird zu einem echten Problem für den Iran. Amerika wollte diese Waffe auch schon gegen Russland einsetzen, indem sie Russland davor ausschließen, was aber dann die Europäer nicht wollten und auch nicht gemacht haben. Aber das wiederum hat Russland veranlasst, nun etwas Eigenständiges aufzubauen, sodass sie von diesem SWIFT-System unabhängig werden. Und der eine oder der andere weiß es schon, Russland wird am Ende der Trübsal ein starker Machtblock sein, mit Gog aus dem Land Magog. Könnt ihr in Hesekiel 38 lesen. Und der Islamische Staat wiederum hat begonnen, eine goldgedeckte Währung aufzubauen. Und das haben wir auch schon erarbeitet, dass genau dieses Gebiet von Syrien, Irak bis hin zu Pakistan, ja, dass das Gebiet ist, aus dem eben der König des Nordens, der Assyrer, aufstehen wird und seine riesige Armee bilden wird und dann Israel vollkommen überschwemmen wird mit dieser Armee. Und da wird alles niedergebrannt. Also all diese islamgeprägten Staaten werden sich einmal zusammenschließen. Und das wird dann die zweite Macht in der Trübsal sein. Dann noch ein weiterer Machtblock in der Trübsal aus der Offenbarung 16, Vers 12. Die Könige vom Sonnenaufgang her, also aus dem Osten, diese werden dann auch noch nach Israel kommen. Aber Europa wird durch den Satan, durch den Teufel, eben der stärkste Machtblock sein in dieser Zeit. Und eben mit diesem Zahlungsverkehr, der ohne weiteres heute auf bargeldlos umgestellt werden kann, bekommen sie Gewalt über alle, auch wenn es noch andere Machtblöcke gibt. Und wenn wir uns überlegen, wie viel wir heute noch Bargeld zu Hause haben oder wie viel wir mit Bargeld überhaupt noch zahlen, dann ist das schon sehr weit fortgeschritten. Oft hört man, dass es zu einer Weltregierung kommen soll, ja. Aber das ist eben eher unwahrscheinlich, denn sonst würde es nicht zu diesem enormen Zusammenstoß kommen in Harmageddon, im Hinterland von Haifa, den uns die Offenbarung Kapitel 16 beschreibt. Dort wird der Dritte Weltkrieg eben sein letztes Stadium finden. Dort wird das riesige Heer des Königs des Norden, dem Assyrer, das europäische Heer mit seinem Diktator und das Heer aus dem Osten, die vom Sonnenaufgang herkommen, zusammenprallen, zusammenstoßen. Und es würde kein Fleisch, also kein Mensch überleben, wenn der Herr Jesus dort nicht eingreifen würde und das Ganze dann beendet. Das lesen wir in der Offenbarung 19, die Verse 19 bis 21. Ich lasse euch kurz Zeit, es aufzuschlagen. Offenbarung 19, die Verse 19 bis 21. Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt, um den Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd saß, und mit seinem Heer. Und das Tier wurde ergriffen und der falsche Prophet, der mit ihm war, der die Zeichen vor ihm tat, womit er die verführte, die das Mahlzeichen des Tieres annehmen und die sein Bild anbeteten. Lebendig wurden die zwei in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Und die übrigen wurden getötet mit dem Schwert dessen, der auf dem Pferd saß, dem Schwert, das aus seinem Munde hervorging. Und alle Vögel wurden von ihrem Fleisch gesättigt. Übrigens teilt uns der Vers 20 mit, dass der falsche Prophet und der Antichrist ein und derselbe sind. Das wird oft falsch ausgelegt. Es ist ein und dieselbe Person. Wenn wir später mal über die übelsten Diktator oder Führer der Vergangenheit nachdenken, wie Stalin, um den anscheinend oder berechnend ca. 100 Millionen Menschen ums Leben kamen, oder auch unter Hitler, das sind 50 Millionen, die im Krieg gestorben sind, oder es gibt ja auch viele in Afrika oder diesen Pol Pot in Asien, werden immer diese zwei Tiere herausstechen. Das erste Tier, der noch kommende europäische Herrscher, und eben das zweite Tier, der Antichrist. Das sind die einzigen zwei, die ohne eine Gerichtsverhandlung lebendig als Erste in die Hölle geworfen werden. Das ist eine Kategorie, in der nur diese zwei drin sind. Bis hierher. Ich bin nicht so viel auf die ganz üblen Dinge eingegangen, die passieren werden. Ich habe im Mittelteil sehr viel versucht, evangelistisch euch zu erreichen. Euer Herz, euren Sinn, euren Geist, das war mir wichtig, dass wir einen Weg vor uns haben, der in den Himmel führt. Und ich hoffe und bete, dass wir all diesen Weg des Wort Gottes gehen. Amen.